Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Im heutigen Interview geht es um das Thema Krieg, um den Ukraine-Krieg, um den Krieg in Gaza. Und dafür habe ich einen Oberst eingeladen, einen Oberst AD. Und ich begrüße ganz herzlich Ralf Thiele. Guten Tag, Herr Thiele.
Guten Tag.
Herzlich willkommen hier bei Politik Spezial. Sie waren ja schon öfter bei uns zu Gast. Wir haben eine Außenministerin, nämlich Annalena Baerbock, die sich selbst als Völkerrechtlerin oder Völkerrechtsexpertin bezeichnet. Wie bewerten Sie die Ausbildung, die Grundlagen unserer Außenministerin? Ist sie die richtige Person an der richtigen Stelle?
Das Außenministerium ist ein besonders wichtiges Ministerium in jedem Kabinett, auch bei uns in Deutschland. Im Grunde geht es hier um Frieden und Prosperität der Zukunft. Und da muss man sich natürlich eine Person wünschen, die mit allem Wasser gewaschen ist, viel Erfahrung mitbringt und die Möglichkeiten ihres Hauses, des Außenministeriums, voll mitnehmen kann. Ganz offensichtlich lernt Frau Baerbock auf dem Job im Job, aber nicht zu viel. Das ist ein Problem, diese mangelnde Lernbereitschaft. Generell kennen wir das von vielen, die nicht so stark vorbereitet in den Job gekommen sind, dass sie dann relativ einen raschen, steilen Lernkurs genommen ist. Aber Frau Baerbock kommt eigentlich mit Ambitionen hinein in das Amt, die aus ihrer eigenen Lebensgeschichte Vita begründet sind und nicht aus den klassischen Erfordernissen der Außenpolitik. Und das macht sie dann doch zum Leichtgewicht, nicht nur für Gegner, sondern auch für Freunde.
Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit Ihrer Antwort, weil meine Frage war ja, ist sie geeignet für das Amt des Außenministeriums? Sie ist noch recht jung und tatsächlich bezeichnet sie sich ja selbst als Völkerrechtlerin. Tatsächlich studiert hat sie es wohl nicht so richtig, ne?
Nein, und das reicht natürlich auch nicht aus. Also als jemand, der sich nun viel mit Außenpolitik befasst hat, auch in der Interaktion mit internationalen Größen, weiß ich, dass man sowas kann, wenn man 10 Jahre in den Beruf gesteckt hat. Ansonsten ist man ein Laie, auch wenn ich Professor wäre, reicht das nicht aus. Sie müssen auch die politische Praxis haben im Amt, aber auch im Kontakt mit anderen. Und das hat sie natürlich nicht. Nun muss man dazu sagen, auch wieder, wir müssen die Bedeutung des Könnens von Ministern nicht zu hoch hängen, wenn sie sich dann mit exzellenter Expertise umgeben und davon lernen. Dann muss der Minister, ganz egal, ob es um Verteidigung, Außen, Wirtschaft, Finanzen, nicht der große Experte sein, sondern muss dann die politischen Leitlinien vorgeben. Mein Eindruck ist aber, dass sie das auch nicht macht tatsächlich und dass sie auch diese Aufgabe, die sie hat, nämlich Deutschland in Freundschaft und Stabilität mit Partnern zu tragen, missversteht. Und das ist natürlich dann tendenziell eher gefährlich für ein Land wie unseres, weil Deutschland in diesem Zuschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich ganz besonders darauf achtet, dass es nicht allein fremde, fragwürdige Wege geht, sondern dieses immer gut abgestimmt mit den Partnern in der westlichen Allianz. Und da wirkt sie auf mich besserwisserisch und damit am Ende des Tages doch auch schädlich für Deutschland.
Ist sie gefährlich oder wird sie gar nicht mehr ernst genommen, sodass sie gar nicht gefährlich sein kann?
Ja, von sich aus ist sie nicht gefährlich, weil sie nicht genug Gravitas hat, um sozusagen auch fragwürdige Positionen durchzusetzen. Implizit ist natürlich das gesamte europäische Treiben gefährlich, weil wir zu viele Akteure im Amt haben, die kein großes Gewicht, Erfahrung mit ins Amt bringen und die es nicht vermocht haben, zum Beispiel jetzt in dem seit dem Februar 2022 andauernden Krieg der Russen in der Ukraine eine eigene Strategie zu entwickeln, wie man damit umgehen will. Das ist ja unfassbar. So etwas hätte ja im Grunde nach 2-3 Wochen stehen müssen und nochmal nachgeschärft nach einem halben Jahr. All das passiert ja nicht und das ist gefährlich. Deswegen, sie ist für sich, glaube ich, sicherlich nicht gefährlich. Das ist nicht angemessen, um das zu sagen. Aber gefährlich für Europa ist, dass es überhaupt keine gibt, die diese Aufgabe verantwortungsvoll auch tiefgreifend wahrnehmen.
Nun dauert der Krieg in der Ukraine, er hat 2014 begonnen. Der Einmarsch liegt jetzt fast 3 Jahre zurück. Im Februar jährt er sich zum 3. Mal. Wie sehen Sie die Situation in der Ukraine? Besteht da Hoffnung, ist da Licht am Ende des Tunnels, dass dieser unsägliche Krieg mit Hunderttausenden Toten endlich beendet wird und dass die Diplomatie Einzug hält?
Wir sind an einem Scheideweg, so scheint es mir. Tatsächlich brennt die Hütte. Und das hat verschiedene Probleme. Die Hütte brennt in der Ukraine, weil sie mit dieser Kursexpedition wichtige Kräfte, die wirklich gut waren, und hochwertiges Material mit in die Kursregion nach Russland genommen haben. Und diese Kräfte und das Material standen jetzt nicht mehr zur Verteidigung an der Front zur Verfügung. Diese Front implodiert. Die Russen nehmen enorm Tempo auf und es ist eigentlich absehbar, dass jetzt irgendwann diese Front bricht. Das will natürlich nicht nur Selenskyj nicht und die Ukraine nicht, das will auch der Westen nicht. Und die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Warte ich jetzt darauf, dass vielleicht 10 Millionen Flüchtlinge, 20 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine durch Europa schwärmen und dort Staaten und Regionen durcheinander bringen, weil die nicht die Kraft haben, damit umgehen zu können? Was machen wir mit dem Aftermath, also das, was passiert nach einem Zusammenbruch der Front? Wie wollen wir insgesamt die Ukraine stabilisieren und auch mit Russland umgehen? Das sind schwierige Dinge. Und deswegen kommt jetzt der ein oder andere, ich sage mal in Anführungsstrichen Leichtfertige, der überlegt, ob es nicht Waffen im Westen gibt, mit denen man nochmal seitens der Ukraine eskalieren kann. Stichwort Siegesplan, das heißt Russland so zu bomben, dass die Lust am Krieg verlieren. Das könnte tatsächlich diesen Krieg, der jetzt eigentlich fast zu Ende ist, weil die Ukraine nicht mehr kann, dass dieser Krieg auf einmal eine bedrohliche Eskalationskurve nimmt. Das ist der Scheideweg. Und hier ist natürlich größte Sorge, weil mit Biden ein amerikanischer Präsident scheidet, der nicht unbedingt Risiko gehen wollte, der versucht hat, aus Augenmaß walten zu lassen und die Eskalation zu bremsen. Bei allem, was er auch an Kriegsgerät hineingebracht hat. Aber er hat das immer versucht, vor dem Hintergrund kein Weltkrieg 3. Es ist nicht sicher, man sieht das jetzt in dieser Endphase seiner Präsidentschaft, dass diese Policy durchgehalten wird. Und da liegt jetzt ein wirkliches Eskalationsrisiko. Und leider haben wir in Europa auch keine Staatsmänner von dem Format, die Amerikaner jetzt an der Stelle bremsen würden. Sicherlich ist der deutsche Bundeskanzler durch seine Zögerlichkeit, durch sein vorsichtiges Vorgehen eher auf der Habenseite zu sehen, was die Vermeidung einer Eskalation ansieht. Aber es ist eine sehr schwierige Lage, die auf uns zukommt.
Donald Trump hat behauptet, dass er den Ukraine-Krieg innerhalb eines Tages beenden könnte. Wie genau will er das eigentlich anstellen?
Ja, da ist also viel versteckte Agenda dahinter. Es gibt ja schon vor seiner ersten Präsidentschaft Berichte, dass er doch das ein oder andere Unsittliche in Moskau angestellt hat und Putin das aufgezeichnet hat. Also man muss immer von einer Erpressbarkeit ausgehen, die auch auf seine Finanzgeschäfte mit Russland ausgehen, sodass das durchaus sein könnte, dass er vor diesem Hintergrund einer Erpressbarkeit mit Putin Deals eingehen wird, die dann aber natürlich nicht das Gleichgewicht suchen, die Ukraine in Anstand und so weit wie möglich unversehrt in eine Zukunft kommen zu lassen, sondern im Grunde ein Abtreten der Ukraine an Russland, was immer das dann in der Folge bedeuten soll. Das ist schwierig. Nicht? Wie gesagt, diese Dinge, dazu gibt es ja britische Geheimdienstberichte, die jetzt nur noch mal in jüngster Zeit wiederholt wurden, die genau dieses Verhalten Trumps beleuchten. Aber ob die dann stimmen, das weiß man auch nicht. Geheimdienste sagen auch in aller Regel nicht die Wahrheit in der Öffentlichkeit. Also von daher bleibt das ein Stück weit Spekulation. Aber diese Spekulation macht mir Sorgen.
Sowohl Colin McMahon als auch Thomas Röper haben die Geschäfte der Bidens, also Joe Biden und seinem Sohn Hunter Biden, in der Ukraine aufgedeckt. Inwieweit spielt das eine Rolle bei diesem Krieg, diese Geschäfte, die die Biden dort gemacht haben mit den großen Gasfirmen und so weiter?
Bei Hunter Biden bin ich überzeugt davon, dass er versucht hat, Profit zu schlagen aus seiner Verwandtschaft zum amerikanischen Präsidenten. Das wird ja auch gerichtlich aufgearbeitet. Da gibt es ja auch Geständnisse von ihm. Und ich glaube, da ist sicherlich noch mehr drin. Bei Biden selbst, beim amerikanischen Präsidenten, bin ich davon nicht so überzeugt. Hier mag man das Apple und Onions sozusagen miteinander in eine Kiste werfen. Amerikanische Politik ist immer in erster Linie eine Wirtschaftspolitik, die Amerika als wirtschaftliche Nation nutzen soll. Und das kann man dann häufig auch mit persönlichen Interessen vermengen. Es gibt durchaus amerikanische politische Persönlichkeiten, die man die Gier ansieht und wo man dem auch nachspüren kann. Also von daher denke ich, dass das nicht die Rolle spielt. Man sollte aber durchaus sehen, nochmal Hintergrund, Amerika, für Amerika ist immer die Wirtschaft vorne drin. Für Amerika gab es in diesem Krieg vor dem Hintergrund der russischen Korruption und auch der Systemschwäche durchaus die Versuchung, es Reagan nachzumachen und Russland zu überfordern, dass das zusammenbricht und man dann Nutzen ziehen kann, meinetwegen aus den auftauenden Bodenschätzen in Sibirien, aus der Nordroute, der Nordostpassage oben, mit der jetzt die Befahrbarkeit der Arktis möglich wird. Also da gibt es durchaus wichtige wirtschaftliche Interessen, die Amerika mit Sicherheit im Auge hat, weil sie ja eben strategisch vorgehen und zur Strategie auch das Abklären der wirtschaftlichen Interessen eine Rolle spielt. Von daher denke ich, war das vielleicht oder sicher auch ein Aspekt der amerikanischen Strategiebildung. Und man hat jetzt aber gesehen, dass im Grunde Putin das aussitzt und deswegen löst sich Amerika von dieser Strategie, weil es nicht bereit ist, diese wirtschaftlichen Investitionen in die Rüstung zu treiben, die die Ukraine auf Dauer unterhält und im Krieg mindestens ebenbürtig mit Russland hält. Das scheint sich nicht zu lohnen. Man sieht, dass Putin sich klug wirtschaftlich organisiert zu Hause, aber auch im Austausch mit Partnern und dass er sogar mit Partnern in der Welt eine Art Gegengewicht zum Westen aufbaut. Deswegen hängt der Hammer jetzt auch für die Amerikaner mehr im südchinesischen Meer als hier in der Ukraine.
Ja. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob Ihre aktuelle Vermögensverteilung noch Bestand hat vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben? Wie geht es im Nahen Osten weiter? Was passiert eigentlich in Russland? Und wird Taiwan jetzt tatsächlich von China übernommen? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen wird es auf Ihr Vermögen haben? Wenn Sie eine zweite Meinung haben möchten, dann lade ich Sie jetzt ganz herzlich zu einem Vermögensverteilungscheck an. Professor Dr. Max Otte und sein Team werden einen Blick auf Ihr Vermögen werfen und eine zweite unabhängige Meinung zu Ihrer aktuellen Vermögensverteilung Ihnen persönlich geben. Wenn es für Sie interessant ist, dann folgen Sie dem Beitrag unterhalb dieses Videos und wir melden uns in Kürze zu Ihren Fragen.
Sie haben gerade die wirtschaftlichen Interessen angesprochen, die eigentlich jedem Krieg zugrunde liegen. Welche wirtschaftlichen Interessen gibt es denn tatsächlich in der Ukraine? Sprich, worum geht es in der Ukraine tatsächlich?
Bei der Ukraine, sagen wir mal von Maidan an, wir hatten ja damals eine politische Lösung gefunden, die auch mit polnischer und deutscher Mitwirkung einen friedlichen Übergang in eine neue Gesellschaft bilden sollte, die dann durch einen Coup beendet wurde. Die Hintergründe dieses Coups sind bis heute nicht wirklich klar. Am Ende ist Selenskyj über diesen Coup zur Macht gekommen. Man weiß, dass Viktoria Nuland bei der Auswahl des ukrainischen Präsidenten eine Rolle spielte. Zum Beispiel stand ja auch Klitschko zur Wahl und man hat sich dann eben für Selenskyj als Präsidentschaftskandidaten entschlossen. So, all diese Dinge spielten natürlich vor dem Hintergrund eine Rolle, hier einen riesigen neuen Markt zu öffnen, der zunächst die Ukraine öffnet für Wirtschaftstätigkeit, auch zur Nutzung der ganzen Agrarprodukte, Saatgut, Weizen etc., aber auch zur Nutzung der Bodenschätze in der Ukraine, weil sich ja China zunehmend der Bodenschätze und Rohstoffe der Welt bemächtigt. Und da hat man sicherlich auch mit einem Auge in Richtung Russland geschielt, um zu prüfen, ob es da Optionen gibt. Nochmal, das ist ganz natürliches strategisches Gebaren der USA. dahinter am Ende steht dann aber eine Entscheidung. Also man analysiert erstmal und schaut, was drin ist und muss dann Entscheidungen treffen, was man tut. Das haben wir gesehen. Die ersten Entscheidungen hat ja der amerikanische Verteidigungsminister damals verkündet. Die erste war sicherstellen, dass die Ukraine nicht verliert. Und nach 2-3 Wochen, nach einem Besuch in Kiew, kam er zurück und hat in Warschau verkündet, dass es darum geht, Russland so zu schwächen, dass es nie mehr seine Nachbarn überfällt. Dieser oder gefährden kann. Dieser Ansatz, diese Strategie ist im Grunde nie zurückgenommen worden, rhetorisch im Narrativ. Faktisch aber sieht man, dass sich die Amerikaner aus dieser ja sehr ambitionierten Strategie verabschieden. Die Europäer haben sich nie positioniert. Im Grunde waren sie eher dabei, der Ukraine zu helfen, dass sie nicht verliert. Aber Osteuropäer, aber auch Briten, Balten insbesondere auch, waren natürlich tendenziell immer aggressiver eingestellt. Also mehr Mut, auch in der vielleicht falschen Hoffnung, dass wenn es schief geht, die Amerikaner kommen und sie raushauen. Ich glaube, das ist auch eine Fehlperzeption, wie amerikanische Machtentfaltung funktioniert, weil die Amerikaner eben immer ihre nationalen Interessen im Auge haben und nicht leichtfertig oder nur, weil sie jemanden mögen, in Kriege eintreten. Hm.
Wie bewerten Sie denn die Rolle Putins? Putin wird im Westen dargestellt als böser Diktator, als neuer Hitler, als Monster. Ja, und tatsächlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, wirkt er ja eigentlich sehr besonnen. Ja, er wird provoziert bis aus Blut, kann man sagen. Und trotzdem hält er sich doch zurück. Das ist mein Eindruck. Wie ist Ihr Eindruck da?
Ich habe einen sehr vielfältigen Eindruck vom Putin. Aber ich beginne erstmal bei Ihren Vokabeln, Ihren Narrativen, die Sie gerade eingeführt haben. Tatsächlich neigen wir...
Es sind nicht meine Narrative, ich habe ja nur das...
Die Sie zitiert,
ja, ich zitiert habe.
Sie zitiert, ja. Aber trotzdem, Sie haben sie jetzt ausgesprochen und tatsächlich sind das die Standard-Narrative, die der Westen kommt, über eine Dämonisierung Putins, im Grunde den Zusammenhalt des Westens und weiterer Teile der Welt zu orchestrieren. Ich selbst weiß aus meiner langen Berufserfahrung, immer wenn man mit Werten und emotionalen Befindlichkeiten kommt, dass da meistens ein Mangel an Analyse dahinter steht. Das heißt also, häufig ist, wenn man dämonisiert, die eigene analytische Basis und sachliche Basis nicht wirklich stark, weil man dann diese Argumente reinbringen würde. Das ist auch mein Eindruck hier. Es ist auch nicht zweckmäßig, weil sie natürlich mit einem Schlechter, wenn ich das jetzt mal so formuliere, keine Friedensverhandlungen führen können. Nicht? Sie machen sozusagen das diplomatische Element, das ja das Wichtigste ist in der Politik, von vornherein untauglich. Gucke ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrungen, aus meinen Kenntnissen, aus nachrichtendienstlichen Berichten und so weiter auf Putin, dann haben wir hier natürlich einen Autokraten, einen gierigen, also einen Besitz-, Macht-, geldgierigen Autokraten, der viel für sich arbeitet, der aber durchaus intellektuell, nachdenklich guckt, wie er seine Instrumente einsetzen kann, auch unter sachlichen Aspekten. Aber Sie sehen schon, da sind natürlich fragwürdige Elemente drin, die man nicht nachgeben muss. Eine gewisse Gier finden Sie natürlich auch in demokratischen Staaten. Man muss das jetzt also nicht nur auf Autokraten machen. Korruption gibt es, man muss sich ja nur den Index anschauen, auch in vielen demokratischen Staaten. Also das ist korrupt, macht jetzt sozusagen nicht Putin spezifisch aus, aber er ist es. Und er ist natürlich auch gnadenlos in seinen Machtmitteln, auch hausintern, auch in seiner Rache. Aber nichtsdestotrotz, unsere Aufgabe hier ist es, für die Sicherheit der deutschen Staatsbürger zu sorgen. Das ist die Aufgabe von politischen Köpfen in Deutschland. Und das tun wir natürlich zunächst erstmal im Europäischen Verbund und dann im Atlantischen Verbund. Hier werden die Hausaufgaben nicht geleistet. Weder in Deutschland leisten wir die intellektuellen Hausaufgaben, noch in Europa, noch im atlantischen Rahmen. Und aus diesem Grunde sozusagen kommt Putin in dieser dämonisierten Form nicht zutreffend rüber. Und zudem behindern wir uns selbst in unseren nationalen und auch internationalen Interessen, die wir haben, nämlich Prosperität, Stabilität, Frieden zu fördern und auch dafür zu sorgen, dass nicht weiter unendlich ukrainische Menschen abgeschlachtet werden an der Front und auch dahinter. Und man mag sich auch um arme russische Rekruten Sorgen machen, die ja auch wider ihren Willen und den ihrer Eltern und Mütter dorthin verfrachtet werden und auch sterben.
Welche Belege gibt es dafür, dass Putin geldgierig ist und viel für sich sorgt?
Der Anhäufung seines Besitzes, die ist einfach sozusagen durch sein staatliches Einkommen nicht darstellbar. Sie kann eben am Grunde nur auch durch Korruption zustande gekommen sein. Wir kennen eben seine Besitze in Russland und die sind nicht durch ein reguläres staatliches Einkommen. Und unternehmerisch war er nie tätig. Also als dass wir jetzt sagen könnten, er war so ein brillanter Unternehmer, dass er damit das ganze Geld verdient hat. Es kommt durch Wegnehmen bei anderen, auch russischen Despoten. Nicht? Es kommt eben auch durch Nutzung seiner Macht für eigene private Zwecke. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Aber ich sage es eben nochmal, wir kennen solches Fehlverhalten durchaus auch in anderen Staaten, mit denen wir auch, ohne die Führung zu dämonisieren, mit rechtsstaatlichen Mitteln umgehen.
Und was ist eigentlich dran an den Gerüchten, dass Selenskyj Milliardär sei? Er war ja Schauspieler und ist dann Präsident geworden. Und ja, was man so hört, welche Villen er überall auf der Welt besitzt, haben Sie da nähere Informationen? Wie reich ist Selenskyj wirklich?
Ich kenne seinen Reichtum, seine Besitzverhältnisse nicht wirklich. Man weiß natürlich auch aus geheimdienstlichen Beobachtungen von Anfang an, dass er einen Oligarchen an seiner Seite hat, der ihn auch begleitet hat. Man weiß von seinem Vermögen im Steueroasen, das dort vor Ort ist. Aber jetzt, dass er ja auch nicht unternehmerisch erworben haben kann. Aber wie gesagt, das ist im Detail jetzt von mir nicht belegbar. Aber tatsächlich gibt es ja Medien, die an diesen Dingen immer wieder dran sind und ja auch Erkenntnisse zutage bringen. Das Problem, das wir natürlich haben, es gibt ja eben sehr viel Korruption in der Ukraine. Wir vom Westen wollen jetzt im Grunde nicht als Dolchstoßmörder in den Rücken dieser armen Nation und ihrer Führung fallen und halten derartige Erkenntnisse tendenziell zurück, weil wir ja die Ukraine unterstützen wollen und auch ein Stück weit als Stellvertreter für unsere eigenen nicht artikulierten und nicht schriftlich gefassten Interessen sehen. Das ist nicht das Retten der Demokratie, dafür ist die Ukraine ungeeignet. Sie ist kein bewährter, wie soll ich das mal sagen, vorbildlicher demokratischer Staat. Deswegen zu denken, dass die Ukraine unsere Demokratie rettet, ist ein merkwürdiger Argumentationsansatz, den man da hat. Aber natürlich trägt sie ein Stück weit, schützt sie ein Stück weit auf Distanz unsere Landesgrenzen mit, während sie die natürlich auch zugleich gefährdet, nämlich durch diese Heißspornigkeit. Und wir haben ja auch noch das Nord Stream-Thema. Das wäre ja dann ein Angriff auf unsere kritische Infrastruktur. Also da gibt es, wie gesagt, viele Pros und Cons, die man in dem Kontext sieht. Und wir halten uns aus Solidarität zurück, bei ihm in Person, aber auch bei dem Land insgesamt. Aber das werden sicherlich Dinge sein, die nach dem Ende eines Krieges auch aufgerollt werden, wo diese Positionen auch beleuchtet werden. Und ich bin mir auch sicher, dass man da fündig werden wird, ohne dass ich jetzt Geheimwissen habe, das ich hier preisgeben könnte.
Herr Thiele, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch und auch für Ihre Ansichten. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sie sehen hier auf dem Kanal, wir lassen alle Menschen zu Wort kommen, die mit uns sprechen wollen. Ich habe viele Anfragen gestellt, auch an Politiker der CDU, der Grünen, der SPD. Leider bekomme ich da immer nur Absagen. Sie wollen halt nicht mit uns sprechen, warum auch immer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. Ja, bitte abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie ein Like da, aktivieren Sie die Glocke. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann schauen Sie sich unser Magazin an. Sie können uns mit einem Abonnement helfen, hier unsere Arbeit fortzuführen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und sage bis bald.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.